Willkommen zum ersten Vortrag dieses VCFB. Er trägt den Titel Computersammeln als Hobby, eine Einführung. Mein Name ist Fritz Hohl und ich bin vom Blog www.randoc.wordpress.com und begrüße euch alle und freue mich, dass ihr Interesse habt an diesem Thema. Wir werden eine ganze Reihe von Themen jetzt behandeln und beginnen gleich mit dem ersten Thema. Nämlich dem Thema, wer sammelt. Natürlich kann jeder sammeln, der sammeln will, aber typischerweise, wenn auch nicht notwendigerweise, sind das Männer, die zwischen 1960 und 1990 geboren wurden, als Computer sehr groß in Mode waren und oft einen technischen Hintergrund haben. Als Beweis hier die Teilnehmer der Classic Computing 2014 und unter diesen ganzen Reihen von Männern kann man gerade noch zwei Frauen ausmachen. Warum wird gesammelt? Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Gründen, warum man sammelt, warum man alte Computer sammelt. Und manche dieser Gründe sind generisch, weil das Sammeln jeglicher Dinge Spaß macht und man vielleicht ein Hobby braucht, weil es einen vielleicht mit seiner Jugend verbindet und in unserem speziellen Fall, weil man sich jetzt endlich vielleicht die Rechner leisten kann, die in unserer Jugend zu teuer waren. Für manche Leute ist auch ein Grund, dass diese Rechner eine wichtige Erfahrung waren und man dieses Thema an die nächste Generation weitergeben will. Ganz sicher, jedes Sammlerthema ist ein Thema, über das man Gleichgesinnte finden kann und eine Chance, Anerkennung in einer Peer Group zu sammeln, in einer Gruppe von Leuten, die uns wichtig sind. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dann ist oft der Gedanke, wird dieses wichtige Kapitel der Geschichte für immer verloren sein. Und wenn man schon Enkel hat, begeistert sich vielleicht auch der Enkel für alte Computerspiele. Was ganz sicher kein Grund sein kann, ist irgendwelche Midlife-Crisis, das sind alles nur böse Verleumdungen. Was wird gesammelt? Im Prinzip wird alles gesammelt, was nicht nied- und nagelfest ist, aber nicht von jedem. Viele Sammler interessieren sich primär für eine Marke oder ein Themengebiet, wobei man sagen kann, dass funktionsfähige Computer oft interessanter sind als kaputte. Und dass seltene Computer jedenfalls innerhalb einer Marke oder eines Themengebiets interessanter sind als gängige Modelle. Je größer der Computer, desto schwieriger ist es, ihn zu sammeln und desto unbeliebter ist er für die meisten Sammler. Aber natürlich, wenn einer einen alten, großen Rechner hat, wird er dafür umso mehr bewundert von den anderen. Und Computer, die in der Vergangenheit erstrebenswert waren, sind auch oft heute erstrebenswert. Meist ist auch ein Gerät umso erstrebenswerter, je älter es ist. Jetzt den Themenkomplex, wie wird gesammelt? Hier haben wir im Prinzip 5, 6 Themenbereiche. Einmal müssen wir uns um das Beschaffen von Rechnern kümmern, dann müssen wir sie lagern und hoffentlich auch verwalten. Wir können sie anwenden, wir müssen sie oft erhalten und funktionsfähig machen und irgendwann vielleicht auch wieder loswerden. Beginnen wir mit dem ersten Themenkomplex, dem Beschaffen und Loswerden. Wenn wir uns fragen, woher die alten Computer kommen, dann gibt es da eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Vielleicht warst du so vorausschauend, sie zu kaufen, als sie neu waren und hast sie einfach behalten. Herzlichen Glückwunsch! Aber meistens wirst du das Zeug von Menschen bekommen, die sich freuen, wenn sich jemand darum kümmert. Dabei gibt es typischerweise 4 Probleme. Diese Leute müssen dich finden. Du musst die Rechner wahrscheinlich selbst abholen. Du wirst eine ganze Menge uninteressantes oder kaputtes Zeug bekommen. Und du wirst häufig damit bezahlen, für eine lange Zeit Zuhörer zu sein. Dagegen gibt es aber auch einige Rezepte. Gegen das Problem, dass die Leute dich finden müssen, gibt es das Rezept, dass du ein Museum betreibst oder eine Webseite oder einen Blog oder du gibst eine Kleinanzeige auf. Wenn du das Zeug selber abholen musst, dann kannst du mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten, die in anderen Bundesländern wohnen. Da helfen die Computerclubs oft weiter. Und da du eine Menge uninteressantes oder kaputtes Zeug bekommst, das aber trotzdem noch Wert hat für anderen, gibt es die Möglichkeit, mit anderen zu tauschen. Und man kann nichts dagegen tun, für eine lange Zeit Zuhörer zu sein. Das ist eben der Preis, den man bezahlt, wenn man von wohlsinnenden Menschen Rechner bekommt. Auf der anderen Seite bekommt man über diese Zugänge häufig die Rechner umsonst und das ist ja auch nicht schlecht. Eine andere Möglichkeit ist, Rechner von anderen Sammlern zu bekommen, entweder als Tausch oder gegen Geld. Das ist meistens die zweitbilligste Möglichkeit und der Tausch hat den Vorteil, dass er meist beiden Seiten hilft. Eine der größten Quellen sicher sind Verkaufsplattformen wie eBay und Co., eBay in verschiedenen Ländern, Yahoo in Japan, manchmal auch Auktionshäuser. Allerdings verkaufen nicht alle Anbieter ins Ausland und aus vielen Ländern können auch Einfuhrabgaben fällig werden, über die man dann überrascht ist und die man einkalkulieren sollte. Auktionshäuser gibt es relativ wenig. Im Wesentlichen eigentlich das Auktionshaus Brekor ist noch nicht so ein Thema in den Auktionshäusern, in den echten Auktionshäusern. Es gibt auch Händler, die auch immer mehr werden, aber es gibt immer noch relativ wenige und die Preise, die diese Händler verlangen, sind meistens eher erträumt als realistisch. Wenn wir uns dann fragen, wohin gehen die alten Computer, wie kann ich sie wieder loswerden, dann haben wir hier im Prinzip dieselben Möglichkeiten wie bei der Beschaffung, nur in einer anderen Richtung. Und einige Vereine, ich weiß es zum Beispiel vom VCEKC, haben eine Möglichkeit, Mitglieder zu finden, die sowohl Rechnerspenden abholen, als auch die Geräte haben wollen, wobei das nicht immer dieselben sind. Natürlich, die letzte Möglichkeit ist immer die Tonne, wobei die meisten Geräte Elektroschrott sind. Aber wir raten von dieser Möglichkeit immer ab. Warum soll etwas in die Tonne getreten werden, für was sich andere Leute noch interessieren? Beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Lagern. Wo bringt man seine Schätze unter? Die klassische Antwort lautet natürlich zu Hause. Und wohl dem, der einen trockenen Keller oder Hobbyraum hat oder eine trockene Scheune, wobei die Erfahrung sagt, dass das zunehmende Füllen dieser Lagerräume oft im gleichen Maße zu intrafamiliären Spannungen führt und man sich gut überlegen sollte, ob es einem wert ist, das zu Hause unterzubringen. Und irgendwann ist die Lagerkapazität erschöpft und was macht man dann? Die andere Möglichkeit ist ein externer Lagerraum, wobei der in der Regel jeden Monat Geld kostet und oft nicht sehr nahe zur Wohnung liegt. Aber das geht eigentlich ganz gut. Es erfordert ein gewisses Verpacken des Materials und eine gute Buchführung, sodass man weiß, wo was liegt. Aber das ist oft eine gute Möglichkeit. Gehen wir jetzt zum Themenkomplex erhalten und funktionsfähig machen. Wobei wir hier ganz klar sagen müssen, dass wir diesen Aspekt an dieser Stelle nicht diskutieren können. Er ist viel zu komplex, vielschichtig und erfordert meist gewisse technische Fähigkeiten. Wir planen, auf dem nächsten VCFB vermehrt Vorträge zu diesem Thema anzubieten. Aber auch auf diesem VCFB gibt es zwei Vorträge in der Richtung, nämlich die Analyse und Reparatur eines Z80-Systems aus der Schrottkiste von Clemens Krause und die Reparatur von Retrocomputern im Signallabor der Medienwissenschaften der HU von Thomas Feker. Schließlich haben wir noch den Themenbereich des Anwendens. Was kann ich denn mit meinen alten Computern machen? Man kann ein purer Sammler sein, sie einfach nur haben und sich an ihnen erfreuen. Man kann sie aber auch anderen Menschen zeigen, am besten natürlich keinen, die sie nicht sehen wollen. Und man kann sie anderen Menschen auf Treffen und Ausstellungen, wie zum Beispiel dem VCFB, zeigen. Und man kann natürlich, wie es manche Leute tun, total kluge Blogposts über sie schreiben. Man kann sie zum Spielen benutzen oder um Erfahrungen der Technik der damaligen Zeit zu bekommen. Man kann sogar neue Hard- und Software für sie entwickeln und man kann versuchen, sie verkaufen und steinreich zu werden, wobei das in der Regel kein guter Plan ist, wie wir gleich sehen werden. Woher bekomme ich mehr Informationen? Mit wem kann ich diskutieren? Wo ist die Community? Im Folgenden listen wir einige, aber lange nicht alle Vereine, Zeitschriften, Foren, Webseiten, YouTube-Kanäle und Computermuseen auf. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Vereinen, aber der größte Verein in Deutschland ist vermutlich der Verein zum Erhalt klassischer Computer, VZEKC, www.classiccomputing.org. Inzwischen hat der VCFB, unsere Veranstaltung hier, auch einen eigenen Verein. Dann gibt es den größten Atari 8-Bit-Club der Welt, die ABOC. Und auch wissenschaftlich gibt es eine Fachgruppe Informatik und Computergeschichte der Gesellschaft für Informatik. Aber es gibt viele kleine regionale oder spezialisierte Vereine, Gruppen und Treffen, an die man nicht weit von euch entfernt teilnehmen kann. Was gibt es an Zeitschriften? Es gibt zum einen die Retro, die Return, das Magazin des VCEKC, dann die Load und schließlich noch die Retro Gamer. Darüber hinaus gibt es noch manchmal Sonderzeitschriften des Heise Verlags. Was gibt es an Foren, Webseiten und YouTube-Kanälen? Ich habe hier mal eine ganze Liste von Sachen aufgeführt. Natürlich gibt es zum einen das VZEKC Forum und das Forum 64, wobei die Überschneidung manchmal relativ groß ist. Es gibt ein englisches Forum der Federation des FCF, VCFs. Webseitenmäßig ist immer noch die beste einzelne Quelle, wenn es um alte Informationen über alte Computer geht, oldcomputers.com. Aber es gibt auch das 8-Bit-Museum, das 8-Bit-Nirvana, das Homecomputer-Museum, den Bytecellar oder zum Beispiel mein Blog, das auf Englisch ist und zu sehr speziellen Themen. Und viele andere Blogs, die nicht immer sehr aktuell sind, manchmal wieder aufgegeben werden, aber dennoch Informationen zu vielen Rechnern enthalten. Die wichtigen YouTube-Kanäle aus meiner Sicht sind alle auf Englisch. Da gibt es einmal den 8-Bit-Guy, dann gibt es Lazy Game Reviews, Nostalgia Nerd, Adrian's Digital Basement, Retro Caveman, Retro Recipes. Hier gibt es fast mehr einzelne Kanäle, als es Webseiten gibt. Die Computermuseen in Deutschland werde ich jetzt nicht einzeln auflisten. Ich hoffe, man kann die Seite lesen. Ich werde den Link mit Sicherheit irgendwo auf den Metaseiten dieses Vortrags veröffentlichen. Diese Seite ist von der Fachgruppe Geschichte der Informatik. Wobei zu beachten sind, dass nicht alle der Museen in dieser Liste, vor allem in den Corona-Zeiten, öffentlich zugänglich sind und einige derzeit sich im Umbau befinden oder geschlossen sind. Einige Computermuseen im Rest der Welt. Natürlich gibt es die allerwichtigsten Museen, wenn auch nicht die größten, im englischsprachigen Raum, zum Beispiel das Computer History Museum in Mountain View oder in England das National Museum of Computing und schließlich in Boulder Creek die Digibahn. Aber lustigerweise erscheint es mir, dass es nicht so die große Varianz an Computermuseen in anderen Ländern gibt wie in Deutschland. Gehen wir zum Komplex, was alte Computer wert sind. Das Erste, was man feststellen kann, dass sie in der Regel deutlich weniger wert sind, als sie neu gekostet haben. Und der Preis hängt wie immer von Angebot und Nachfrage ab. Wovon hängt das Angebot ab? Das hängt unter anderem ab von der Seltenheit eines Rechnermodells, aber auch von der Höhe des erzielbaren Preises. Die Nachfrage nach Rechnermodellen hängt ab von der Attraktivität eines Herstellers. Apple ist zum Beispiel sehr beliebt. Und der Attraktivität und auch Unerreichbarkeit eines Modells zum damaligen Zeitpunkt. Wenn damals ein Modell so teuer war, dass man sich es kaum leisten konnte, dann ist es in der Regel sehr attraktiv und man will es gerne heute haben. Natürlich ist auch die Seltenheit eines Modells wichtig für die Nachfrage. Wobei die Wertspanne dabei von 0 Euro reicht bis zu mehreren 100.000 Euro, wie im Paradefall Apple I. An dieser Stelle wollte ich dann eigentlich eine Zeile Informationen geben, mit was der Durchschnittswert eines Rechners ist. Aber ich bin dann an das Kaninchenloch heruntergestoßen und habe dann doch eine Woche verbracht, Daten zu erheben. Und habe deswegen, um einen groben Durchschnittspreis anzugeben, die erzielten Endpreise auf eBay.de in der Kalenderwoche 39 aufgezeichnet und dann gegen Werte verglichen, die ich günstigerweise für einen Vortrag auch auf der VCFB-ähnlichen Veranstaltung 2013 über eBay-Preise erhoben hatte. Und wenn man sich diese kurze Tabelle hier ansieht, mit der ersten Kolumne für 2013 Preise und der zweiten für 2020, dann kann man sehen, dass die Anzahl der verkauften Geräte zumindest auf die Woche heruntergerechnet etwas heruntergegangen ist, dass aber vor allem der Durchschnittspreis verkaufter Geräte ganz erheblich nach oben gegangen ist, von 61 Euro in 2013 auf 138 Euro in 2020. Aber auch der Medianpreis dieser Geräte von 46 Euro auf 101 Euro. Wobei die Preise für 2013 alle auf 2 Monate Erfassungszeit beziehen und der Preis von 2020 nur auf eine Woche. Das heißt, diese Preise sind nicht direkt vergleichbar, sollten aber im Wesentlichen vergleichbar sein. 2013 habe ich nicht erfasst die Anzahl der verkauften Geräte, nicht verkaufte Geräte pro Woche und den Durchschnitts- und Medianpreis dieser nicht verkauften Geräte. Aber was mir zu sein scheint, war, dass zurzeit dadurch, dass es mehr Leute gibt, die versuchen, Händler zu sein und die wesentlich höhere Preise verlangen, als man im Allgemeinen auf eBay erzählt, eine sehr viel höhere Anzahl von Geräten existieren, die in dieser einen Woche nicht verkauft wurden. Während wir 89 Geräte hatten, die wirklich verkauft wurden, gab es 136 Geräte, die angeboten wurden, die aber niemand gekauft hat. Und warum wurden nicht gekauft? Zum einen wurden nicht verkauft, weil der Preis zu hoch war. Der Durchschnittspreis der nicht verkauften Geräte lag bei 313 Euro im Vergleich zu 138 Euro bei den realisierten Verkäufen. Selbst der Medianpreis lag noch doppelt so hoch wie der Medianpreis der verkauften Geräte. Was ich hier gemacht habe, ist für diese eine Woche in 2020, ich habe ein Histogramm der Anzahl der verkauften Geräte über den Preis dargestellt. Das heißt, auf der X-Achse sehen wir den Preis, zum Beispiel die erste Kolumne im Bereich zwischen 0 Euro und 100 Euro, die zweite Kolumne zwischen 100 Euro und 200 Euro und so weiter. Und auf der Y-Achse sehen wir die Anzahl der verkauften Geräte, die für diesen Preis realisiert wurden. Und was Sie hier sehen, ist eine ganz typische Kurve. Die allermeisten Geräte werden zwischen 0 und 200 Euro verkauft. Und Geräte, die dann viel einbringen, zum Beispiel im Bereich von 1500 Euro, sondern nur noch ein Gerät. Ich habe die Preise hier auch nochmal nach den Modellen aufgesplittet, die ich vergleichen konnte. Nicht alle Geräteklassen waren 2013 und 2020 in den Verkäufen zu sehen. Aber wenn wir zum Beispiel vom ersten Modell, dem Atari ST, ausgehen, dann sehen wir, dass wir 75 Verkäufe 2013 hatten, wobei das 62 Tage damals waren und 7 Verkäufe in 2020. Und dass der Durchschnittspreis von 29 Euro auf 92 Euro hochgegangen ist, der Medianpreis von 23 auf 101 Euro. Wenn wir das gleiche vergleichen für den Amiga 500, da war der Medianpreis von 36 auf 101 Euro. Amiga 600, Medianpreis von 60 Euro auf 123 Euro. C64, Medianpreis von 31 Euro auf 75 Euro. Man kann ja ganz deutlich sehen, was viele Leute auch fühlen, nämlich dass die Preise gestiegen sind. Schon vor 2013 sind die Preise gestiegen, aber das sind vielleicht zum ersten Mal einigermaßen belastbare Zahlen, die diese Tendenz zeigen. Deswegen fühlen sich natürlich viele Leute veranlasst, darüber nachzudenken, ob alte Computer auch als Wertanlage taugen, ob es Sinn macht, damit zu spekulieren, sie jetzt zu kaufen und später zu verkaufen, weil wir eben im Moment einen starken Anstieg des Wertes von alten Computern sehen. Und wir wissen, dass alte Computer immer weniger existieren. Irgendwann werden sie dann doch weggeschmissen von irgendwelchen Erben zum Beispiel. Und wir wissen, dass andere Anlageformen zurzeit wenig lukrativ oder höchst spekulativ sind. Ist es dann nicht eine gute Idee, in alte Computer zu investieren? Und wie immer kann man dann ganz deutlich Jein sagen. Es ist keine gute Idee, weil meiner Ansicht nach der Markt in einigen Jahren zusammenbrechen wird. Und der Grund dafür werde ich auf dem nächsten Slide aufführen. Und auch, weil im Markt eine große Preislücke zwischen den Top-Geräten wie dem Apple I zum Beispiel existiert und dem nächst teuren Modell, das sich für wenige 1.000 Euro verkauft. Das heißt, es gibt keine kontinuierliche Preisband von Geräten, sondern es gibt einige Klassen von Preisen, die erzielt werden können. Und wenn man nicht gerade das Top-Gerät hat, dann ist man im sehr spekulativen Bereich. Das nächste Problem ist, dass wenn man eine größere Menge an teuren Computern verkaufen will, zum Beispiel weil man geerbt hat, dann ist das Problem, dass der derzeitige Markt meiner Ansicht nach für eine größere Gruppe, die gleichzeitig verkauft wird, nicht aufnahmefähig ist. Wenn ich jetzt einen Rechner sehe aus einer größeren Gruppe, dann werde ich wahrscheinlich in der Lage sein, einen Rechner zu kaufen, aber nicht mehrere Rechner. Das heißt, dass der Markt für die anderen Rechner der Gruppe kleiner wird. Außerdem, im Gegensatz zum Kunstmarkt, gibt es keine finanzstarken institutionellen Käufer, keine Museen, die große Budgets haben, das zu kaufen. Und deswegen gibt es aus der Seite auch keinen Preisdruck. Wir werden heute und morgen noch von einigen Museen hören, wie die sammeln, wie das Budget dieser Museen ist. Und wir werden sehen, dass im Gegensatz zu Kunstmuseen das Budget eher die Portokasse ist. Es gibt auch natürlich auch trotzdem eine gute Möglichkeit, in Computer zu investieren, wenn es sich um einen einzelnen, sehr attraktiven Computer handelt, den man günstig erworben hat und den man in nächster Zeit ohne Zeitdruck verkaufen will, hat man durchaus die Chance, einen guten Preis zu erzielen. Wie gesagt, dafür braucht man wahrscheinlich aber auch Zeit. Es ist durchaus möglich, dass der Markt nicht nur kontinuierlich sich weiterentwickelt, bis zu einem bestimmten Punkt, dass er dann in einer Halbphase gerät, wie das bei Bitcoins meiner Ansicht nach zum Teil ist und war. Aber das wird nur eine Blase sein, die sehr schnell wieder platzen wird. Und natürlich, das ist der Traum eines jeden Menschen, der einen alten Computer hat oder damit spekulieren will, das Angebot von Apple I, zum Beispiel, das derzeit auf eBay kursiert, ein Apple I in einem kontemporären Holzgehäuse, mit einem Monitor mit einer sehr guten Provenienz, wo der Käufer 1,5 Millionen Dollars haben will. Ja, ich glaube nicht, dass es sich wirklich verkaufen lässt zu diesem Preis. Das ist hier mein Diagramm, das ich mir zusammengesponnen habe, wie ich glaube, dass die Wertentwicklung eines Computers im Laufe seines Lebens ist. Das ist nicht so sehr auf harten Daten beruhen, sondern mehr auf Spekulation. Wir sehen auf der linken Seite den ursprünglichen Verkaufspreis und wir sehen, dass die wenigsten Geräte diesen ursprünglichen Verkaufspreis erreichen oder gar übertreffen. Und in der, was ich Nützlichkeitsphase genannt habe, vielleicht in den ersten 10 Jahren, in denen der Rechner noch in seiner ursprünglichen Form genutzt werden will, produktiv genutzt werden kann, geht der Preis typischerweise sehr stark nach unten. Wir alle wissen das, das Modell vom letzten Jahr verkauft sich nicht so gut wie das aktuelle Modell und der Preis fällt dann sehr stark bis gegen Ende der Nützlichkeitsphase, wo er dann übergeht in was ich die Müllphase nennen will. Der Rechner ist zu jung, um von Retro-Interesse zu sein. Er ist sehr viel zu alt, um irgendwie noch nützlich zu sein. Niemand will ihn haben, die Preise sind am niedrigsten. Und wenn du sowas kaufst, dann gucken dich dann Leute an und fragen dich, was du denn mit so einem Scheiß willst. Das ist die Phase, wo man sich wünscht, dass man alte Computer kauft. Und dann beginnt, was ich die sentimentale Phase nennen will, sagen wir mal nach 20 Jahren bis zu 60 Jahren, wo die Preise dann wieder ansteigen, bis zu einem Punkt, wo die Sammler dann so alt werden, dass sie entweder sterben oder keine Lust mehr haben zu sammeln. Und weil der ursprüngliche Datum, zu dem dieses Diagramm beginnt, im Wesentlichen ein Zeitpunkt ist, das war die Homecomputer-Ära, die goldene Ära der Computer, wird sie auch meiner Ansicht nach im Wesentlichen einen gemeinsamen Endpunkt haben, auch wenn wir jetzt nicht genau festlegen können, wann der ist. Und an dem werden die Preise wieder ganz stark fallen, weil eben der Markt zusammenbrechen wird. Wenn auch die teuren Geräte immer noch verhältnismäßig mehr wert sein werden als die billigen Geräte. Was ich auch glaube, was man sehen kann, ist, dass der Preis, den man für einen alten Computer erzielen kann, im Wesentlichen davon zusammenhängt, was der Käufer bereit ist zu zahlen. Das ist natürlich eine relativ triviale Einsicht, dass aber die Beträge, die ein Sammler zu zahlen bereit ist, wenn kein Markt existiert, wenn er nicht weiß, dass er für einen C64 immer 60 Euro zahlen wird, dass dann der Markt im Wesentlichen davon abhängt, ob es dem Sammler wert ist, diesen Rechner zu kaufen. Zu Deutsch, wenn es um einen Rechner geht, der, für den es keine Preisentwicklung gibt, von dem man nicht weiß, was der normale Preis ist, dann gibt es solche Stufen wie, ich bin bereit, 100 Euro zu zahlen oder 200 Euro. Und danach wird es schon wieder sehr schwierig und nur bestimmte Geräte, für die bin ich vielleicht bereit, 1.000 Euro zu zahlen, aber dann halt auch nicht mehr. Das heißt, diese Stufen, wo Geräte verkauft werden, sind sehr gequantelt und hängen mehr von runden Europreisen ab als von allem anderen. Und natürlich hängt die Preisentwicklung nach den 60 Jahren auch davon ab, wie Computer, das Sammelgebiet Computer wird im Vergleich zu anderen Sammelgebieten. Ob es so wird wie Kunst, die relativ dauerhaft hohe Preise erzielen, ob es so sein wird wie Oldtimer, die ein immer stärkeres Sammelgebiet sind, oder ob es so sein wird wie Briefmarken, die vor 10 oder 20 Jahren dann einen plötzlichen Abschwung im Sammlermarkt erlebt haben, weil es eben kaum noch Sammler gibt, die Briefmarken sammeln wollen. Und deswegen die Preise auch in den Keller gerutscht sind. Und zuletzt, im übertragenen wie im eigentlichen Sinne, die Frage, welche Vorkehrungen ich treffen kann für den Fall, dass ich sterbe, was meine alten Computer angeht. Da gibt es mehrere Meinungen unter den Sammlern. Die eine Meinung ist, das ist mir völlig egal, ich bin sowieso tot, wollen meine Erben damit machen, was sie wollen. Wer etwas mehr sich kümmern will, könnte einen Sammlerkollegen bestimmen, der sich darum kümmert, Sammlungen aufzulösen. Natürlich ist es ganz wichtig, vorher den Kollegen zu fragen, ob er das überhaupt will. Man kann die Sammlung einem Museum vermachen wollen, wobei das Museum das nicht annehmen muss und viele Museen, wie wir ja noch in anderen Vorträgen auf diesem VCFB hören werden, ein solches Erbe auch nicht unbedingt annehmen würden. Also am besten vorher fragen. Und was auf jeden Fall hilft, außer im A-Fall, ist, dass die Sammlung katalogisiert ist und beschriftet ist, weil dann auch die Erben, die nicht so viel Ahnung haben von der Materie, noch wissen, um was es geht und was sie damit machen können. Um meinen Vortrag jetzt zusammenzufassen, will ich statt einer Zusammenfassung nur noch das Folgende bringen. Wie verläuft eine typische Sammlerkarriere, eine nicht ganz ernst gemeinte Zusammenstellung? Im ersten Jahr, ist man noch ganz enthusiastisch über das neu entdeckte Gebiet. Es gibt so viele Möglichkeiten und nette Gleichgesinnte lernt man auch kennen. Hurra! Im Jahr 5 hat man seinen Platz in der Community gefunden, aber der Platz zu Hause wird langsam knapp. Und so wirklich Neues findet man nur noch selten. Und wenn man sich anderen Sammlerfreunde anguckt, dann reden sie immer nur dasselbe Thema. Und wenn man im Forum ist, dann nerven die Kriege eher nur noch. Und im Jahr 10 stößt man dann den ganzen Kram ab und widmet sich seinen Enkelkindern, wobei diese Phase noch nicht bei allen erreicht ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr diese und ähnliche Themen mögt, dann lade ich euch ein, einmal einen Blick in meinen englischsprachigen Blog zu werfen, auch wenn der eher selten geupdatet wird. Und falls ihr noch Fragen habt, lade ich euch ein, in den Q&A-Raum zu kommen, um sie dann zu beantworten. Vielen Dank.